Der Drachentöter.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und rede heute mit dem Autor Rudolf A. Feichtinger über seine Romane Eisenheim und Ostheim. Und los geht's. Dann freut es mich, dich begrüßen zu dürfen in der heutigen Aufnahme.
Mich freut es, dabei sein zu dürfen und danke für die Gelegenheit.
Gern. Jetzt wissen wir nur mal, ich rede mit jemandem, aber nicht mit wem. Wer bist du für unsere Zuhörer?
Mein Name ist Rudolf A. Feichtinger, also so steht es auf meinen Büchern, das A. steht für Alexander, um gleich eine Frage vorwegzunehmen, die vielleicht kommt. Ich bin Autor, aktuell wohnhaft in Salzburg seit 10 Jahren, 11 Jahren, sowas um den Dreh herum. Bin fürs Studium damals hergezogen und ursprünglich aus Ebensee, Oberösterreich, im wunderschönen Salzkammergut. Und eben fürs Studium nach Salzburg gezogen, hier geblieben. Und ja, ich schreibe Bücher, hauptsächlich Dark Fantasy. Hab da auch schon 2 veröffentlicht. Das dritte soll voraussichtlich erstes Quartal nächstes Jahr, also 2025, erscheinen, wenn das Lektorat und alles zeitgerecht noch fertig wird. Aber ist schon in der Post-Production, wie man so schön sagt. Und ja.
Du hast gesagt, du bist in einem Studium nach Salzburg gezogen. Was hast du studiert?
Ich habe einen Bachelor in Pädagogik und Erziehungswissenschaften an der Paris-Lodron-Universität Salzburg gemacht und bin auch in dem Bereich tätig. Also ich bin aktuell als Bewährungshelfer bei Verein Neustart Salzburg tätig und ja, fürs Studium damals hergezogen und ja, dort in Salzburg geblieben, halt hier ein neues Leben aufgebaut.
Warum die soziale Ebene?
Eine sehr gute Frage. Tatsächlich war ich mit 15 mal Neustadt-Klient. Ich habe einen Tatausgleich gehabt, weil ich mit einem Freund beim Fortgehen haben uns gestritten. Er hat mir eine gehauen, ich habe ihm eine gehauen, ich habe ihm Blade erwischt. Hat alles gepasst, aber ich habe dann insgesamt 30 Sozialstunden machen müssen und bin damals mit 14, 15 war das eben das erste Mal mit Neustadt in Berührung gekommen. Also ist jetzt keine hochkriminelle Vergangenheit. Ist, ja. Aber so habe ich Neustadt überhaupt mal kennengelernt. Und ich bin dann nachher in die Hack bei Dischl gegangen, habe dort auch maturiert. Bin deswegen in die Hack gegangen, weil ich nach der Hauptschule da gestanden bin und nicht wusste, was ich machen soll. Und mein Vater hat gesagt, naja, er ist in die Hack gegangen, gehst du auch in die Hack? Und ich dachte so, ja, okay, gehe ich halt auch in die Hack. Bin dann aber relativ schnell draufgekommen, dass der Wirtschaftsbereich absolut nicht meins ist. Also das war, glaube ich, in der zweite Klasse dürfte es gewesen sein, wo ich dann gemerkt habe, so Betriebswirtschaft, Rechnungswesen, naja, liegt mir nicht so. Habe mich dann zurückerinnert eben an Neustart und haben mir gedacht, ja, so Sozialbereich klingt eigentlich schon ganz interessant. Hätte dann die Option gehabt, dass ich in Bad Ischl die Schule wechsle in die HBLA, die hat einen sozialen Zweig, hätte dabei aber über 1 Jahr verloren, also hätte dann in der ersten Klasse wieder anfangen müssen und habe mir gedacht, so, jetzt bin ich gerade mit der zweiten Klasse Hack fertig, jetzt ziehe ich in die nächsten 3 Jahre durch und dann habe ich Matura und mit der Matura kann man dann de facto studieren, was man will. Dann habe ich auch einen Zivildienst gemacht, der war dann schon im Sozialbereich, dann habe ich in einem Mädchenwohnheim gemacht, für Mädchen aus Problemfamilien, habe mir dort quasi dann auch mein potenziell zukünftiges Arbeitsumfeld angeschaut und habe mir gedacht, ja, nein, interessiert mich wirklich, was die alles machen und hätte mich dann ursprünglich für die FH Soziale Arbeit in Linz beworben. Die nehmen aber von 800 BewerberInnen 30 für Vollzeit und 30 für Teilzeitstudium, also insgesamt 60. Und ich war nicht unter den 60 dabei, habe dann eine 0815 Absage bekommen, so mit, ja, tut uns leid, wir nehmen sie nicht, haben uns dagegen entschieden und habe dann dort angerufen und habe nachgefragt, so, na, jetzt würde es mich aber schon interessieren, warum nehmt es mich nicht, kann ich irgendwie was machen? Die haben mir dann erklärt, ich habe zu wenig Berufserfahrung. Wir haben gesagt, na, ich bin gerade mit Zivildienst fertig, ich bin 19, was soll ich mir an Berufserfahrung bitte mitbringen? Und sie haben eigentlich gesagt, nein, ich könnte ein soziales Jahr machen und dann würden sie meine Chancen erhöhen oder bereits arbeiten und dann berufsbegleiten. Und ich habe dann einfach gedacht, da verliere ich wieder viel zu viel Zeit. Und habe dann aber erfahren, dass man eben Pädagogik in Salzburg studieren kann. Das hat keine Aufnahmeprüfung und gar nichts. Die sortieren während dem Studium recht aus, aber zumindest die Aufnahmevoraussetzungen kann sich jeder anmelden, der halt studienberechtigt ist. Habe mich dort angemeldet und man kann, ich weiß jetzt nicht, wie es aktuell ist, weil ich weiß, aktuell haben sie irgendwie wieder was gesetzt, wieder was geändert, aber zumindest damaliger Stand war soziale Arbeit Bachelor, Pädagogik Bachelor und Psychologie Bachelor gleichwertig in der Praxis zu betrachten. Also man konnte mit allen drei Abschlüssen eigentlich überall tätig sein in diesem Bereich. Ich weiß, dass dieses Jahr irgendwas geändert haben im Gesetz. Ich weiß nicht, wie da der aktuelle Stand ist. Ist mir wurscht, weil ich bin eh schon in dem Berufsleben. Aber damals weiß ich, war es noch so, dass gesagt, es ist scheißegal, was du von den drei hast. Du kannst mit allen dreien im Sozialbereich arbeiten. Und das war halt dann der, wie gesagt, na, bevor ich da jetzt nicht wieder noch ein, zwei Jahre verliere, weil ich irgendwann ein freiwilliges soziales Jahr mache, nur damit sie meine Chancen erhöhen, ist ja immer noch nicht 100%, dass ich dann auf die FH komme, habe ich mir gedacht, nee, mache ich das so, weil sonst geht mir zu viel Zeit verloren. Und irgendwann möchte ich halt doch eine Ausbildung haben und arbeiten.
Hast du dann irgendwo deine Praktikumszeit machen können?
Ich habe tatsächlich während dem Praktikum, also man hat damals beim damaligen Studienplan 200 Stunden Pflichtpraxis gehabt. Die habe ich tatsächlich bei Neustadt Salzburg gemacht. Einfach, weil es sich gut ergeben hat. Allerdings nicht in der Bewährungshilfe, sondern im Saftladen. Das ist ein Projekt, das tatsächlich Salzburg eigen ist, also das war sonst nirgendwo in Österreich von Neustadt, sondern nur in Salzburg, was ein, ich nenne es gerne, ein Jugendzentrum für Erwachsene ist. Das heißt, man kann reingehen, man kann Billard spielen, man kann relativ kostengünstig Getränke, also Kaffee kostet 40 Cent, der Mittagessen 3 Euro. Und man hat eine Kleiderbörse, das heißt, einmal in der Woche kann man sich gratis einen Satz Kleidung holen. Man hat Möglichkeit, dort Wäsche zu waschen und auch zu duschen. Publikum ist prinzipiell alles über 18, aber tatsächlich ist es eigentlich sehr an Obdachlose und dergleichen orientiert vom Angebot her. Und es wird auch hauptsächlich von Obdachlosen oder Menschen, die halt an der Armutsgrenze leben oder darunter, genutzt. Aber prinzipiell ist es offen und heißt, jeder, der ab 18 ist, kann kommen und ist willkommen. Und das Personal dort, es sind immer mindestens 2 oder 3 Sozialarbeiter vor Ort, die dann die Leute unterstützen. Und da habe ich das Praktikum gemacht. Das waren 200 Stunden, das waren glaube ich 5 Wochen, die ich dann dort Vollzeitpraktikum gemacht habe und die mir auch sehr Spaß gemacht haben. Bin aber dann tatsächlich nach dem Studium nicht direkt zur Neustadt, sondern habe davor noch 2 Jahre, ein Jahr davon begleitend zum Studium. Also ich habe dann schon im 4. Semester angefangen zum Arbeiten bei der Caritas in Salzburg im Exit 7. Das ist die Jugendnotschlafstelle. Da habe ich 1 Jahr und 10 Monate, 11 Monate, also es waren nicht ganz 2 Jahre, gearbeitet und dann habe ich gesagt, ich kündige und zeitgleich ist dann bei Neustadt Salzburg was frei worden und dann habe ich mir gedacht, ja, bewirbst dich und bin dann zum Glück auch genommen worden.
Was mich jetzt interessieren darf, und das ist natürlich jetzt ein Thema auch für unsere Rollenspieler, wir kennen alle einen klassischen amerikanischen Bewährungshelfer, die ja dann oft gekoppelt sind mit irgendwelchen Kopfgeldjäger, damit natürlich die Leute vor Gericht erscheinen. Wie schaut sowas in Österreich aus? Deine Funktion als Bewährungshelfer, gibt es da diese wöchentliche, ich muss da vorbeikommen, muss da irgendwelche Auflagen erfüllen im Sinne von halbwegs sauber antreten und keine Ahnung. Wie ist das so? Wie kann man sich das vorstellen? Als Außenstehender, der sagt, okay, wie schaut so dein Doing aus?
Also Bewährungshilfe in Österreich hat keine Kontrollfunktion. Und das unterscheidet es einmal maßgeblich von Amerika, wo eben Bewährungshilfe tatsächlich eine Kontrollfunktion haben, um zu schauen, ob die Leute auch ihre Auflagen erfüllen. Ich meine, wir kommunizieren mit dem Gericht das schon und wir müssen auch Berichte bringen, also mindestens der Erstbericht, der ist nach einem halben Jahr fällig und der Abschlussbericht. Die 2 Berichte müssen wir mindestens machen. Alle anderen, wenn sie vom Gericht angefordert werden. Standardmäßig hat ein Mensch in Österreich 3 Jahre Bewährung. Das mal vorweg. Auch 5 Jahre gibt auch 1 Jahr, aber standardmäßig oder Usus sind 3 Jahre. Und Bewährungshilfe oder kann in Österreich auf 3 Arten angeordnet werden. Entweder statt einer Strafe, das heißt diversionell, jemand macht eine Straftat, es kommt zu einer Diversion, das heißt, es wird keine Strafe ausgesprochen, sondern eben, es wird ihm gesagt, das ist hauptsächlich bei geringen Delikten, bei Jugendlichen und bei der Erststrafigkeit, wie es auch bei mir damals war mit den Sozialstunden, ist auch eine Diversion. Und es ist eine der Möglichkeiten, dass man sagt, statt dieser Strafe kann eine Bewährungshilfe für 3 Jahre angeordnet werden, wo man drauf schauen muss, dass der Jugendliche nicht noch weiter auf die schiefe Bahn gerät, sondern das alles vorzeitig abfedert. Es kann zusätzlich zu einer Verurteilung stattfinden, das heißt, jemand bekommt eine Verurteilung, Geldstrafe, Haftstrafe, was auch immer, und es wird Bewährungshilfe angeordnet für die Dauer der Probezeit und es kann bei einer Entlassung angeordnet werden. In Österreich gibt es bedingte Entlassungen, das heißt, es kann sein oder es ist sogar sehr Usus, außer es spricht wirklich etwas im Einzelfall dagegen, dass Leute circa ein Drittel vor der eigentlichen Haftdauer entlassen werden. Das heißt, wenn der jetzt 18 Monate hat, wird er nach 12 Monaten entlassen. Es wird ihm ein Drittel nachgesehen. Unter Bedingungen, daher bedingte Entlassung, nämlich die Bedingung ist Bewährungshilfe auf 3 Jahre. Die Bedingung ist, dass er eventuell zu einer Therapie gehen muss, Drogentherapie, Gewalttherapie, was auch immer. Und sollte er sich da nicht daran halten, an diese Auflagen, wird es beim ersten Mal eine Verwarnung sein und beim zweiten Mal kann es schon sein, dass ihm diese 6 Monate, die er frühzeitig entlassen wurde, dass er die dann nachholen muss. Wird von den Gerichten sehr gerne gemacht, weil man quasi dann, wenn er bis zum letzten Tag drinnen ist, ist er ein freier Mann oder eine freie Frau und das war's. Und wenn man ihn frühzeitig entlässt, kann man eben noch so Bedingungen knüpfen, an die sich der Klient, die Klientin halten hat und das noch ein bisschen kontrollieren, was auch aus sozialarbeiterischer Sicht sinnvoll ist, weil sonst kommt er raus und das war's. Aber eben mit der Drohung, dass wenn da irgendwas schief geht, dass er die Zeit, die er frühzeitig entlassen wurde, dass die rein muss. Plus sollte eine neue Straftat begangen sein, natürlich etwaige neue Strafen, die dazukommen. Genau, und eben das sind die 3 Möglichkeiten, wie die Leute zu uns kommen können in der Bewährungshilfe. Und unsere Aufgabe ist es, wir haben viele Aufgaben. Wir sind in vielen Bereichen sind wir Case Manager. Das heißt, wir schauen, was sind die Bedürfnisse, sei es jetzt Wohnversorgung, sei es jetzt finanzielle Versorgung, Schulden, die abarbeitet werden müssen und verweisen die Leute beratend an die entsprechenden Einrichtungen. Das heißt, wir arbeiten mit der Schuldnerberatungsstelle zusammen, wir arbeiten in Salzburg mit Winzidach, die für die Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit zuständig sind, eng zusammen. Wir arbeiten mit der SAG zusammen, die sich um entsprechende Versorgung kümmern. Wir arbeiten mit der Caritas zusammen und verweisen die Leute einerseits an die richtigen Stellen hin, damit sie einfach wissen, okay, dahin, da werde ich entsprechend beraten, bei allen, wo wir jetzt nicht Experten sind. Aber was unsere Hauptaufgabe ist, ist die sogenannte Deliktverarbeitung. Das geht ein bisschen schon fast in die therapeutische Richtung. Wir schauen uns an, warum ist es zu einer Straftat gekommen? Wobei wir da den Ansatz verfolgen, Kriminalität entsteht dort, wo ein Mensch aufgrund mangelnder Ressourcen und oder mangelnden Skills seine Ziele nicht auf legalen Weg erreichen kann. Das heißt, man schaut sich an, was sind die Ziele der Leute und Fun Fact, fast alle sagen, Familie, Wohnung, Auto, Job. Also das klassische, gutbürgerliche Leben, das jeder haben will anscheinend. Aber es fehlt ihnen zum Beispiel Skills. Sie haben nie gelernt, weiß ich nicht, wenn ich aufgewachsen bin in einem Haushalt, in dem Gewalt die Norm ist, dann habe ich nie gelernt, Konflikte ohne Gewalt zu lösen. Das heißt, wenn ich dann irgendwo in der realen Welt draußen beim Fortgehen in einen Konflikt gelange, kann es sein, dass ich zuschlage. Das heißt, wir arbeiten mit denen an Konfliktlösestrategien, die dann jenseits von Gewalt liegen. Oder Ressourcen. Es kann sein, dass ich nie Zugang zur Bildung hatte oder zu höherer Bildung, Hauptschulabschluss nachholen. Das heißt, wir schauen, dass die Leute entsprechend versorgen, dass sie den Hauptschulabschluss nachholen können etc. Und schauen uns dann einfach an, warum ist es zum Delikt gekommen? Was sind die Gründe dafür? Und was liegt diesen Gründen zugrunde? Also wenn da jetzt eben steht, er kann nicht mit Konflikten umgehen, warum kann er nicht mit Konflikten umgehen? Und dann schaut man sich das an. Oder er ist drogensüchtig. Warum ist er drogensüchtig? Okay, da hat es irgendwas gegeben, er braucht eine Therapie, er muss da irgendetwas aufarbeiten etc. Weil der Drogensucht oder der Drogensucht ist ja de facto immer nur eine Symptombekämpfung, weil irgendein Trauma oder was liegt vor und das tut so weh, dass man sich betäuben muss und so weiter. Und dann ist das, wenn ich jetzt einen Drogensüchtigen habe, der hat klassische Beschaffungskriminalität hat, das heißt, der klaut halt, damit er sich seine Drogensucht finanzieren kann, dann muss ich mit denen anders umgehen, wie wenn ich jemanden habe, der einfach am Existenzminimum lebt, weil er nie was gelernt hat, zu wenig verdient und klauen muss, damit er finanziell über die Runden kommt. Also da muss ich anders mit den Klienten arbeiten. Weil mit den einen schaue ich eben, ja, okay, therapeutische, ich verweise ihn zu Therapien dahin. Mit dem anderen schaue ich, okay, ich rede mit Schuldnerberatung, lerne mit Geld umzugehen. Eventuell in Salzburg gibt es die Aqua-Stiftung, wo man schauen kann, dass man Ausbildungen machen kann. Ich habe gerade einen Klienten, der ist jetzt 22, der macht über die Aqua-Stiftung den Hauptschulabschluss nach. Und so weiter, wo man dann schaut, dass da irgendwo, damit sie sich dann was Neues aufbauen können. Und ja, das ist eigentlich so unser Hauptding. Plus die Kommunikation mit dem Gericht. Das heißt, wenn Klienten Weisungen zu erfüllen haben, bringen sie uns die Bestätigung und wir schicken die Bestätigung ans Gericht und schreiben halt immer wieder, wie gerade die aktuelle Lebenssituation ausschaut. Ist dort und dort wohnhaft, verdient das und das. Das und das sind gerade die Themen, die wir in der Betreuung haben, kommt pünktlich zu den Terminen, lässt sich drauf ein, fertig. Wichtig noch, wir sind aber nicht meldepflichtig. Das heißt, solange es nicht eigen- oder fremdgefährdend ist, muss ich nichts melden, was mir der Klient sagt. Das ist auch ganz wichtig für die Vertrauensbasis. Das heißt, wenn mir der Klient sagt, er hat am Wochenende, weiß ich nicht, sich 5 Gramm Koks organisiert, ist mir das wurscht. Also, ich rede mit ihm drüber, aber ich muss es jetzt nicht zur Anzeige bringen. Wenn er jetzt natürlich sagt, also nicht, der ist so depressiv, er fährt nach Hause und will sich erhängen, muss ich natürlich die Rettung rufen. Wenn er sagt, da draußen ist jemand, auf den ist er so hasst, der geht jetzt drunter und dann sticht er ab, muss ich natürlich die Polizei rufen. Aber abseits von diesen Extremen kann man der Klient prinzipiell alles erzählen und ich muss es nicht der Polizei melden oder einer anderen Behörde. Was wichtig ist für eben für ein Vertrauen.
Aber im Gegenzug wirst du ihm schon erklären, dass 5 Gramm Koks natürlich nicht unbedingt gerade förderlich sind.
Genau, natürlich. Also wir werden es jetzt nicht sagen, ja cool, sondern es wird natürlich dann in der Betreuung ein riesiges Thema sein, dass, aber ich muss es zumindest nicht zur Anzeige bringen oder dergleichen. Und das ist halt ganz wichtig, weil es gibt ja wohl Institutionen, die dann wiederum meldepflichtig sind, anzeigepflichtig und wir sind eben zur Verschwiegenheit verpflichtet. Was auch spannend ist, wir sind auch tatsächlich dank dem Bewährungshilfegesetz vor einer Aussage vor Gericht befreit. Das heißt, wenn ich jetzt den Klienten mir, wenn ich jetzt aus welchem Grund noch immer als Zeuge geladen werden würde, bin ich davon befreit, aufgrund des Bewährungshilfegesetzes, wenn das ein Klient von mir
ist. Auch wenn du die Polizei oder einen Notdienst rufen hast müssen aufgrund dessen, weil er wen abstechen will oder halt sich geäußert hat in die Richtung, dass er sich oder Fremden was tut?
Ja. Das Bewährungshilfegesetz sagt, also im Bewährungshilfegesetz steht drinnen, wenn es zum Nachteil meines Klienten ist, bin ich befreit von der Aussage. Es steht explizit tatsächlich drin, zum Nachteil des Klienten.
Bedeutet aber auch, dass wenn du von deinem Recht Gebrauch machst, weiß man eigentlich, dass es nie was Positives sein kann, was da rauskommt.
Ja, aber es darf nicht verwertet werden für die Urteilsfindung. Dass sich ein Richter dann natürlich seinen Teil denkt, ja, aber...
Ja, interessant. Das heißt an und für sich, dass dann du ja mit allen möglichen Variationen und Facetten des Lebens ja an und für sich Kontakt hast, beziehungsweise gehabt hattest, von jung bis alt. Von
14, ja. Strafmündigkeit.
Also durch die Bank.
Alles. Tatsächlich von einfachen Ladendieb, sage ich jetzt mal, bis hin zum Vergewaltiger und Mörder ist alles dabei. Also alles, was straffällig wird. Mörder habe ich tatsächlich selber noch nicht betreut, aber ein Kollege von mir.
Aber ihr habt schon die Möglichkeit einer Mediation, oder?
Wir haben einmal im Quartal haben wir Teamsupervision und auf Eigenbedarf haben wir Einzelsupervisionsstunden, die ich auch schon genutzt habe. Also meine Teamsupervision ist einmal in 3 Monaten fix verpflichtend und wenn man eben anlassbezogen gerade einen schwierigen Fall hat, kann man 5, 6, 10 Supervisionsstunden im Einzelfall noch ausmachen und die werden auch bezahlt. Also das ist relativ unproblematisch bei uns.
Ja, ich finde sowas extrem wichtig.
Erstens, weil man betriebsblind wird. Man merkt einfach nicht, was man, wenn man sich auf einen Fall beschäftigt, wie viel man dann ausklammert. Weil jeder Fall hat eine eigene Dynamik, einfach im zwischenmenschlichen Bereich. Man übersieht irgendwelche Sachen, weil man sich auf irgendwas fokussiert. Man kommt vielleicht sogar weg von irgendwas, was man eigentlich am Schirm haben sollte, weil irgendwas anderes plötzlich interessanter wird in der Dynamik. Und das ist ganz wichtig, dass man da einen Blick von außen oder eine andere Meinung noch reinkriegt mit, hey, warum redest du nicht über das? Und zweitens einfach auch, um sich abzugrenzen. Also einfach auch zu merken, hey, wo ist gut? Wo ist meine Grenze? Wo soll die Grenze sein? Damit ich mir den Fall nicht mit nach Hause nehme und dann tagelang drüber nachdenke, weil das einfach einen auf Dauer ruinieren kann.
Gutes Stichwort. Was ist für dich das Mittel der Wahl, um abzuschalten?
Unter anderem Bücher zu schreiben.
Ich habe mir es fast gedacht.
Es ist so offenkundig. Zwei, drei Dinge, die mir helfen. Ich bin auch sehr begeisterter Tabletop- und Pen-and-Paper-Spieler. Und Figuren bemalen ist auch eine sehr große Möglichkeit, um abzuschalten. Oder halt dann auch Pen-and-Paper-Abenteuer zu leiten und zu spielen. Ich mache beides.
Welche Systeme?
Auf welches System ich schon durch habe oder welches System ich gern spiele?
Sowohl als auch. Also wenn die Liste nicht so lang ist, natürlich, was du hast, aber in erster Linie natürlich, wo dein Herz hängt, wenn du spielst.
Durch habe ich tatsächlich Pathfinder, D&D 3.5 und D&D 5e jetzt. 4e habe ich auslassen. Und One D&D, was jetzt, glaube ich, kommt, werde ich sicher auch probieren. Call of Cthulhu habe ich durchgespielt, also gespielt schon mal. Shadowrun, Vampire, Savage Worlds, How to Be a Hero, Dungeon World, also generell ein paar Powered by the Apocalypse-Spiele. Da gibt es ja so kleinere Spiele immer, die meistens nur für ein, zwei Abenteuer ausgelegt sind. DSA auch schon mal, aber frag mich jetzt nicht, welche Edition. Ja, ich glaube, das waren alle, die ich irgendwann mal gespielt habe. Am liebsten leite ich Savage Worlds und spiele auch sehr gerne Savage Worlds. D&D habe ich jetzt vor kurzem gespielt und werde ich eventuell demnächst auch wieder spielen. D&D ist okay, hat coole Sachen und ich verstehe, warum man es gern spielt und ich kann viel mit D&D anfangen. Aber es ist mal wie sehr viele andere der größeren Pen and Paper zu eng vom Korsett her. Also allein schon Klassen. Ich bin absolut kein Fan von Klassen. Und darum ist auch Savage Worlds, was ein sehr freies System ist, was ja auch ein Universalsystem ist. Das heißt, das kommt nicht mit einer eigenen Welt, sondern das sagt, da hast Regeln. Die gehen von Science Fiction über Horror, über Moderne, über Fantasy, kannst damit alles abdecken. Also du hast im selben Armory ein Langschwert und ein Laserschwert mit den Stats und kannst de facto machen, was du für deine Kampagne brauchst. Ist mir einfach am liebsten, weil es einfach flexibler ist. Ohne viel Regeln herumzudoktern. Ich meine, die kann man sich ja auch auf, weil es jetzt Star Wars ummünzen, nur wird man dann irrsinnig viel bei den Regeln herumbrechen müssen. Und Savage Worlds habe ich eben schon Star Wars Abenteuer gemacht. Ich habe Warhammer 40k Abenteuer in Savage Worlds geleitet. Ich habe in meiner Welt für meine Bücher schon Abenteuer geleitet. Das ist alles mit demselben Regelwerk machbar. Mit relativ wenig Adoption. Und darum bin ich ein sehr großer Savage Worlds Fan.
Kommen wir auf den Punkt, warum wir uns eigentlich heute virtuell zusammengerottet haben. Wir reden.
Wir beide Nerds sind.
Genau. Man muss jetzt nur fairerweise was sagen und noch was erklären. Wir beide haben uns kennengelernt auf der FantasyCon in Wien. Einer kleinen, genau, hätte ich gesagt, aber mittlerweile schon etwas größeren Convention. Größe im Sinne von, sie wächst jedes Jahr um mindestens ein paar Räume.
Und dieses Jahr auch das erste Mal, was ich gehört habe, zweitägig.
Genau, dieses Jahr war es zweitägig, letztes Jahr war es ein Tag, da war es nur der Sonntag, dieses Mal sind es zweitägig. Das Jahr davor war es, oder zwei Jahre davor war es in einem kleinen Café. Also wie gesagt, das Wachstum ist exponentiell in alle Richtungen, in Raum und Zeit, im wahrsten Sinne des Wortes. Mit lauter lieben Leid, und für mich ist es mittlerweile, ich komme hin und treffe Freunde. Und das ist ein Mehrwert, den für mich Comic-Con nur bedingt hergeben kann, ich sag's, wie es ist. Wobei man sagen muss, bei einer Comic-Con sind sehr viele Leute, die Maule nicht kennt.
Ich fand es sehr familiär und ich fand es war meine erste Convention, auf der ich als Aussteller war und ich fand es sehr angenehm. Ich bin auch für nächstes Jahr wieder eingeladen und freue mich schon drauf. Ich bin im Großen und Ganzen positiv überrascht. Also ich bin mit null Erwartungen auch hingegangen, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man dachte so, keine Ahnung. Ich war am Anfang kurz so, aber das hat sich dann die nächsten zwei Monate davor geändert, habe ich mal kurz gedacht, puh, was ist das? Weil ich fast keine Internetpräsenz gefunden habe, keine gescheite. Also eine Homepage war damals fast leer. Bis ich dann checkt habe, die war deswegen gerade leer, weil sie die überarbeitet haben und dann eine neue Homepage hochgeladen haben. Aber das war halt dann das erste Mal, wie ich Google so, da sind drei Bilder drauf und zwei Zeilen Text. Ich habe keine Ahnung, auf was ich mich da einlasse. Es kann alles sein. Aber es war dann eben, ich habe zwei Monate oder ein, zwei Monate dann vorher nochmal reingeschaut und da war dann eine anständige Homepage. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt kann ich mir was drunter vorstellen. Aber bin positiv überrascht. Also nächstes Jahr sehr gerne wieder.
Was ich so spannend gefunden habe, war, weil du sagst, ja, du hast das Einlassen, hast das nicht gekannt. Ich habe sowas vor kurzem auch gemacht und bin angeschrieben worden, ob ich wohin kommen möchte. Und mir dachte, okay, gut, probieren wir es aus, komm hin. Manche Befürchtungen waren dann real, andere Befürchtungen waren absolut nicht gegeben, weil es war einer der geilsten Abende in den Tagen davor und danach, die ich gehabt habe. Aber es war komplett anders als das, was ich erwartet hatte. Und das sind eben so Dinge, wo man sagen muss, man muss hin und wieder einfach mal sich einfach die Zeit nehmen und den Mut finden, dass man sagt, okay, man lässt sich mal was Unbekanntes sein. Also in den seltensten Fällen, muss ich sagen, war es für mich bis dato negativ behaftet.
Ich muss sagen, was für mich die Fantasy-Con natürlich auch zu einer Premiere gemacht hat und mich positiv überrascht hat, ist A, eben es war meine erste Messe, wo ich nicht als Gast dort war, und B, Ich weiß, der Kontakt zur FantasyCon ist über eine gute Freundin gegangen. Die hat da mal irgendwas hingeschrieben gehabt und mich vorgestellt. Und die haben mich dann angeschrieben. Und das war das erste Mal, dass ich als Autor aktiv angeschrieben wurde und nicht selber angeschrieben habe, hey, darf ich bei euch was machen? Und das war für mich natürlich so ein, ja klar, brauchen wir nicht reden, sobald bin ich dabei. Ich freue mich über alles. Das war natürlich auch sehr positiv. Und von dem her, ich bin begeistert. Es war ein super nettes Team, super liebe Leute vor Ort. Ich habe mich mit jedem gut verstanden, habe mich auch gut betreut und versorgt gefühlt. Und die Kommunikation hat auch gepasst. Also 10 von 10, could recommend. Also Leute, wenn ihr nichts vorhabt, schaut hin.
Das kann ich nur so unterschreiben, ja. Und wegen eingeladen werden, ja, das ist so ein Thema, das, wenn man dann ein bisschen aktiver ist, wird man dann plötzlich angeschrieben mit, möchtest du nicht kommen und so weiter oder hättest du nicht Lust oder ähnliches. Dann haben wir ganz andere Erwartungen und ganz andere Ideen, was auf einen zukommen kann und wie sie denn das geben könnte oder geben wird. Und es ist immer sehr spannend und immer anders. Das ist das Schöne im Leben.
Ja, und es ist auch, also für alle angehenden AutorInnen, die das vielleicht hören, solche Messen, ich war am Anfang, weil ich ganz kurz so, will ich mir 2 Tage Messe wirklich antun? Weil Lesungen habe ich schon etliche gehalten, aber wirklich dann dort sitzen, verkaufen. Ich habe da vorher noch Bücher bestellt beim Verlag, weil man dachte so, ja, ich muss ja da Bücher vor Ort haben, die ich verkaufen kann. Wie viele kaufst du jetzt? Kaufst du jetzt 100 Bücher? Kaufst 50 Bücher? Mit wie vielen rechnest du, dass du vor Ort verkaufst? Man verkauft vor Ort okay. Also der Verkaufer, ich habe glaube ich 30 Bücher über 2 Tage verkauft, das war okay. Wofür sich das aber voll auszahlt, und das kann ich jeden Jungautorin empfehlen, Networking. Wir haben uns dort kennengelernt, das habe ich eine Podcast-Episode über mich, saugeil. Ich wurde dann eingeladen zur HarryCon für nächstes Jahr und so weiter. Also sobald man da einmal drinnen ist und in Kontakt tritt, kommt der Rubel ins Rollen, sage ich jetzt mal ein paar Dinge. Und das ist cool. Das ist wirklich cool.
Und du hast da noch ein Gewinnspiel veranstaltet, also nebenbei. Du warst, glaube ich, der Einzige, gell?
Genau. Ich habe eine Lesung gemacht vor Ort und ein Gewinnspiel veranstaltet. Werde ich nächstes Jahr wieder machen. Also Lesung weiß ich nicht, ob ich nächstes Jahr wieder mache. Wenn ich darf, gerne. Gewinnspiel werde ich auf jeden Fall wieder machen. Dann hoffentlich schon mein 3. Buch dabei, wo Leute eben 1 Euro ein Los, man kann auch mehrere Lose kaufen, Name und welches Buch man will und E-Mail-Adresse. Und es wird dann am 2. Tag gezogen. Wenn man vor Ort ist, kann man sich gleich mitnehmen. Dieses Jahr hat es jemand gewonnen, der nicht vor Ort war. Dann habe ich es dann per Post nachgeschickt. Darum ganz wichtig, E-Mail-Adresse, dass ich euch kontaktieren kann. Und ihr gewinnt dann, welches Exemplar ihr auch immer angebt, das ihr haben wollt, signiert von mir.
Dann kommen wir zu der Ursache, warum du da auf der Con warst, warum wir zusammen sitzen, wenn auch virtuell. Deine Bücher. Du hast jetzt 2 Bücher geschrieben, das 3. ist in Arbeit oder kurz vor Fertigstellung.
Geschrieben habe ich schon mehr, 2 habe ich veröffentlicht.
Ah, okay. Sehr gut. Ich habe nämlich ein bisschen auf der Homepage recherchiert und bin dann draufgekommen, okay, meine Bücher, das ist irgendwie so die Rede von vielen mehr Büchern und ich habe dann nur 2 gesehen. Und ich habe mir erinnern können, dass wir nur über 2 Bücher gesprochen hatten, beziehungsweise über eines, was noch in Arbeit ist. Aber bitte, ich übergebe dir das Wort, erzähl uns bitte, um was geht, welche Bücher das sind, ob die zusammenhängend sind und so weiter. Bitte.
Also gleich mal vorweg, die eventuelle ZuhörerInnen weiter zu verwirren. Insgesamt werden es 6 Bücher und ich schreibe aktuell an Teil 5. Teil 3 ist aktuell im Lektorat und soll eben, wenn alles gut geht, im 1. Quartal 25 erscheinen. Hat den Hintergrund, ein Buch ist vergleichsweise schnell geschrieben. Ich brauche circa ein halbes Jahr bis Jahr, wenn ich mal Zeit lasse, für ein Exemplar. Man kann aber locker noch 1 bis 1,5 Jahre Nachbearbeitungszeit mit einrechnen. Das heißt, während ich aktuell mit dem Lektorat über Buch 3 diskutiere und bearbeite und alles, schreibe ich aktuell schon Band 5. Daher immer dann so 2 bis 2,5 Jahre Pause zwischen, bis die einzelnen Bücher dann erscheinen. Die Bücher an sich spielen in einer von mir erdachten Fantasy-Welt namens Agama. Es ist eine Dark-Fantasy, High-Fantasy, Low-Power-Welt. So, jetzt habe ich ganz viele Wörter um mich geschmissen. Was meine ich damit? High-Fantasy heißt, es ist eine eigene Welt. Es gibt Drachen, es gibt Zwerge, es gibt keine Elfen, aber es gibt Orks. Es gibt Magie, es gibt Greifen, also mythologische Wesen, wie man es aus ähnlichen Fantasy-Welten kennt. Dark-Fantasy heißt, das Ganze hat eine etwas düstere Stimmung. Und Low-Power heißt, es ist nicht jeder Furz magisch. Das ist mir ganz wichtig. Ich kenne viele Fantasy-Welten. Ich habe echt hunderte Fantasy-Bücher wahrscheinlich mittlerweile gelesen. Und ich habe irgendwann gemerkt, ich mag es, wenn Magie nach wie vor etwas Besonderes ist. Wenn jetzt nicht jeder Konflikt, einfach jede Szene irgendwo magisches irgendwas auftaucht, sondern wenn mal Magie passiert, dass das so ein spannender, wow, cool Effekt ist und es nach wie vor was Besonderes bleibt. Wenn es zu inflationär wird, ist es nichts Besonderes mehr. Magie soll für mich etwas Besonderes bleiben. Daher Low Power. Ich versuche es auch, das ist jetzt ein Widerspruch in sich, realistisch zu halten. Haha, realistische Fantasy. Was meine ich damit? Ich betreibe HEMA, also Historically European Martial Art, sprich seit 8 Jahren auch, bin ich bei Indes Salzburg und trainiere Langschwert, langes Messer, Dolch, Montante, verschiedene tatsächlich historisch eingesetzte europäische Waffen zwischen 14. und 18. Jahrhundert. Lese auch die Quellen, also die Fechtbücher von Lichtenauer, Meyer etc., die schreiben aus der damaligen Zeit, wie funktioniert Schwertkampf. Und ich gehe mal davon aus, das sind die Originalquellen aus dem 14. und 15. Jahrhundert, die werde schon gewusst haben, bevor sie schreiben, weil die haben es noch gebraucht. Und versuche das mit einfließen zu lassen. Das heißt, ich finde nichts schlimmer wie zum Beispiel Herr der Ringe, jetzt Film, die Uruk-Hai tragen Rüstung, Aragorn geht hin, trifft sie einmal mit Schwert, trotzdem tot. Ja, für was trägt er eine Rüstung, wenn die eh nicht schützt? Also das meine ich mit realistisch, wo ich dann versuche, so ein bisschen realere Aspekte historisch mit einfließen zu lassen. Am Ende vom Tag ist es immer noch Fantasy, das heißt, das hat natürlich nichts mit Historie und Realismus im eigentlichen Sinne zu tun, aber ich versuche halt da, es wirkt für mich glaubwürdiger und in sich stimmiger. Und was meine ich mit Dark Fantasy? Eine der größten Inspirationsquellen ist unter anderem Warhammer Fantasy oder auch Solomon Kane von Robert E. Howard oder auch H.P. Lovecraft, Cthulhu-Mythos. Das heißt, dunkle Wesenheiten, die im Hintergrund eine Rolle spielen. Seuchen gibt es. Es gibt nicht den oder die Helden, Heldin, Heldenfigur. Sie sind alle irgendwo grau. Der eine vielleicht hellgrau, der andere dunkelgrau, aber alle irgendwo grau schattiert. Heißt, ich versuche alle meine Charaktere vielschichtig aufzubauen. Es gibt Charaktere, die vielleicht sagt der eine Leser oder Leserin, das ist ein Schurke. Der Charakter kann aber sich selbst immer noch erklären und tut das auch aus seiner Sicht, warum er das gerade tut und warum er das gerade für richtig erachtet. Ob man als Leser, Leserin das auch so teilt, ist eine ganz andere Frage. Da kommen wir auch bei dem Punkt, da habe ich mich auch ein bisschen an Game of Thrones natürlich orientiert. Man lernt im Zuge meiner Bücher ganz viele Charaktere kennen und liest immer mal wieder die Geschichte aus dem Blickwinkel anderer Charaktere, die sich teilweise auch gegenüberstehen, also nicht immer befreundet sind. Und als Leser, Leserin kann man selber entscheiden, wen mag man und wen mag man nicht oder wen mag man mehr. Aber dadurch, dass man Charaktere trifft, die im Konflikt teilweise gegenüberstehen, ist jetzt nicht die eine Seite automatisch die Gute und die andere automatisch die Böse. Das kann jeder für sich selbst entscheiden und macht es auch wieder realistischer. Und da kommt natürlich auch, das wurde ich auf der Fantasy-Con tatsächlich gefragt und da habe ich das erste Mal drüber nachgedacht. Ich glaube, da kommt mein Einschlag aus der Bewährungshilfe auch her. Die Bewährungshilfe lerne ich ganz viele Persönlichkeiten kennen, die teilweise schlimme Dinge getan haben, die aber per se nicht automatisch deswegen schlechte Menschen sein müssen. Klar, sie tun Dinge, die verurteilenswert sind, wo ich ganz klar sage, das geht nicht, aber die trotzdem auch gute Aspekte in ihrer Persönlichkeit haben oder Aspekte, die man als liebenswert vielleicht sogar einschätzt. So sind halt Menschen. Es gibt keinen Menschen, der einfach böse ist oder einen Menschen, der einfach gut ist. Und so versuche ich, meine Charaktere zu schreiben. Wie gut es mir gelingt, müssen dann die Leser, Leserinnen selber entscheiden. Ich bin zufrieden damit. Und das macht für mich das Dark Fantasy aus, dass es nicht den Guten gibt, dass es nicht den Helden gibt, aber auch nicht unbedingt den Bösen. Und das ist mir auch ganz wichtig, vor allem auch für meinen eigenen moralischen Kompass, Krieg oder Kampf, Schlachten werden nicht unbedingt als erstrebenswert beschrieben. Da fließt Blut, da passieren schlimme Dinge, Charaktere von mir werden verwundet, verlieren vielleicht sogar mal Gliedmassen, sind traumatisiert, erleben ganz schlimme Dinge, müssen vielleicht selber schlimme Dinge tun, um zu überleben, weil ich einfach der Meinung bin, Krieg ist scheiße. Krieg ist für alle Betroffenen scheiße. Und ich kann nicht Krieg als etwas Schönes, Heldenhaftes beschreiben, wie es teilweise in gewissen Fantasy passiert. Prominentes Beispiel Herr der Ringe, wo ich nur an den Moment, ich glaube, das ist im ersten Teil, nachdem Boromir gestorben ist, wo dann Aragorn dasteht und sagt, ja, kommt, lasst uns Orks schlachten gehen und sich darüber freut. Und wo ich mir denke, so, hey, ja gut, Orks sind in Herr der Ringe ganz klar böse, das gibt's in meiner Welt nicht, aber, also ganz klar böse, aber ich denke mir so, ich kann nicht drüber schreiben, wie geil es jetzt ist, jemand anderen umzubringen. Sorry. Das schaffe ich mit meinem Moralkompass nicht. Das ist einfach scheiße. Punkt. Ich glaube, das waren jetzt einmal die wichtigsten Eckdaten zum Genre.
So wie du gesagt hast, deine Charaktere sind grau, beziehungsweise grau schattiert. Vieles aus dem echten Leben natürlich gegriffen. Und ein großes Thema ist ja das, dass heutzutage auch, ich nenne es jetzt einmal Hollywood, weil mit dem kann ja jeder was anfangen, sehr viele Persönlichkeiten ja, so wie du schon gesagt hast, per se nicht gut oder per se schlecht sind, aber halt je nach Perspektive das Handeln und den Drang zur Tat erklären versuchen. Und deswegen mitunter auch der eine oder andere Charakter in einer Filmadaption oder in einer Serie mitunter ein falsches Bild vermittelt, das wie das, was man vielleicht haben möchte, weil eben der vielleicht griffiger ist als wie der oder die offensichtlich eigentlich gute oder die Heldin oder der Held dieses Filmes oder der Serie. Einfach weil sie zu flach oder zu starr sind, einfach zu einfach und nicht so vielschichtig. Mhm. Und dem versuchst du, beziehungsweise oder das machst du anders?
Ja, ich versuche die Charaktere halt mehrere Facetten zu geben. Ich versuche ihnen eine Persönlichkeit zu geben und eine Persönlichkeit besteht nicht nur aus das, was für den Plot relevant ist, sondern auch um ganz viel drumherum. Und für den Plot relevant ist vielleicht Held und Gegenspieler. Mehr braucht man für den Plot nicht. Vielleicht noch Love Interest, wenn man jetzt an Hollywood denkt. Aber das ist mir viel zu wenig. Ich habe Charaktere, also ich finde es auch komisch, wenn Charaktere zusammenkommen und gleich über den Plot reden. So, ja, wir müssen dorthin gehen. Ja, passt. Bei mir passiert davor und danach ganz viel Konversation, wo ich mir denke, das ist einfach realistischer, das ist lebendiger. Wenn ich mich jetzt mit einem Freund treffe, sage ich auch nicht, ja, wir gehen dahin, weil da ist das und das, sondern ich frage ihn, hey, wie geht's, was hast du erlebt? Was der so, man, bisschen Smalltalk. Und, oder hat vielleicht auch, wie sage ich jetzt mal, irgendwelche Eigenheiten. Ich habe Charaktere, die haben einen Tick. Zum Beispiel einer, der hat einen Gehstock und der klopft immer mit dem Gehstock wohin, wenn er nervös wird und so weiter. Weil das macht sie realistischer, das macht sie glaubwürdiger. Das, so sind halt Menschen, oder in dem Fall nicht nur Menschen, sondern auch Zwerge, oder so sind halt Lebewesen. Und ja, so ist halt eine Persönlichkeit. Oder jemand, der, ich habe zum Beispiel einen Charakter, also gleich vorweg, in meinem Buch ist Rassismus unter anderem ein Thema. Also Menschen sind in dieser Welt sehr rassistisch gegenüber Nichtmenschen eingestellt. Das ist auch einer der großen Plotpoints, um die es geht, dass nämlich Nichtmenschen versuchen, mehr Rechte zu bekommen, und das ist halt einer der großen Konflikte oder die Konfliktfrage, über die es über die 6 Bücher geht. Und ich habe einen Charakter, der wurde schon von anderen Leuten als altruistisch eingeschätzt, ist aber rassistisch gegenüber einer Fremdrasse. Und zwar, weil er einfach in einer Gesellschaft geboren wurde, in einem Teil dieser Gesellschaft, wo seit 150 Jahren gelehrt wurde, die sind scheiße. Na klar ist der dann auch so indoktriniert. Wie soll der dann anders sein, wenn er dort aufwächst? Hat aber gleichzeitig wieder sehr altruistische Züge. Nicht meine Wort, wurde tatsächlich bei Rezensionen von anderen Leuten geschrieben, ich greife das jetzt nur auf. Und das macht's für mich aus. Das heißt, nur weil jemand eine negative Eigenschaft hat, und ich hoffe, da sind wir uns alle einig, dass Rassismus eine negative Eigenschaft ist, ist er nicht per se nur negativ. Er kann auch trotzdem positive Charakterzüge haben. Und das ist das, auf das ich hinaus will. Kein Mensch ist nur ein Arsch. Oder nur gut. Oder nur nett. Jeder hat seine Momente, in die er vielleicht auch mal der nette, freundliche Nachbar von nebenan mal ein Arschloch sein kann.
Machen wir mal kurz den Hollywood-Vergleich. Ist es vielleicht auch ein bisschen dem geschuldet, dass ein Film im Schnitt 2 Stunden dauert oder 90 Minuten, wenn man es genau nimmt?
Da traue ich mich zu wenig sagen, aber da war auf der Fantasy-Con die Maria Hinterkörner, glaube ich, hat es geheißen, die ja Drehbuchautorin ist.
Genau.
Die hat da ganz viel dazu erzählt und hat, glaube ich, irgendwas in die Richtung gesagt. Aber das ist nicht das Medium, in dem ich schreibe, mit dem ich mich auskenne, darum kann ich da keine qualifizierte Antwort
geben. Nein, ich wollte nur in die Richtung raus, im Sinne von, also beim Schreiben hast du die Möglichkeit bzw. die Chance, dich ja sehr stark und sehr intensiv zu verlieren. Im Gegensatz, wo es ja im Film und Funk ja eine ähnliche Zeitspanne hast, wo du ja den Charakter verkaufen möchtest. Also den Charakter darstellen möchtest, ja.
Was, glaube ich, der sehr große Unterschied ist, den ich, wie gesagt, glaube, ich bin nicht vom Fach, was Film betrifft, ist einfach, der innere Monolog fehlt. Oder ist im Film ganz schwer darzustellen, außer du hast jetzt einen Voice-Over.
Dune 1984 ist die einzige Version, einer von 2 Filmen, wo ich weiß, dass es einen inneren Monolog gibt, der auf der einen Seite sehr gut vom Buch interpretiert worden ist, bei Dune. Und das zweite war das Geisterhaus, glaube ich, in der Originalversion aus den 50ern oder 60ern, der noch in Schwarz-Weiß gedreht worden ist, der nur aus inneren Monolog besteht.
Den David Lynch Dune habe ich gesehen, der hat halt andere Probleme.
Ja, natürlich, es ist nichts perfekt, das wissen wir eh.
Genau, und um zum Thema Dune zu sein, ich finde, die aktuelle Variante von Dune ist definitiv besser, auch wenn mich das vielleicht andere Leute lynchen. Wurscht, auf das kommen wir ab. Aber ich glaube, dass halt ein innerer Monolog, also ein Film eignet sich nicht zwingend für einen inneren Monolog. Ein Buch schon. Das ist einfach ein anderes Medium. Und ich kann in einem inneren Monolog, wenn ich jetzt eine Szene habe, wo ein Charakter vielleicht gezwungen ist, jemanden zu töten, Charakter A muss jetzt diese Person töten, obwohl diese Person vielleicht nicht negativ ist, weil diese Person aufgrund von Missinterpretation oder was weiß ich irgendwas vorhat zu tun und er damit vielleicht mehr Unheil abhalten kann. In einem Buch kann ich da eine fünfseitige Szene draus machen mit den inneren moralischen Konflikten, die dieser Charakter hat. In einem Film sehe ich, drückt er ab oder drückt er nicht ab. Und zögert er vielleicht vorher noch aus. Aber diese Zerrissenheit kriege ich im Film nicht so gut rüber wie im Buch. Und dadurch sind natürlich Buchcharaktere wahrscheinlich facettenreicher, weil ich, wenn ich da jetzt eine 5 oder 2, 5, 3, ist ja wurscht, wie viele Seiten ich dann mache, ich kann da wirklich einen richtig coolen inneren Konflikt draus machen. Vielleicht mit Gedankengängen, was er denkt sich kurz durch, was passiert, wenn er das nicht macht. Oh Scheiße, dann stirbt er. Nein, aber wenn er es macht, dann das, aber er kennt ihn vielleicht. Also, da kann ich ganz viel draus machen. Geht im Film ganz schlecht. Und im Film werden Charaktere halt hauptsächlich durch ihr Handeln definiert, weil das sieht man. Und im Buch eben kann ich sie viel mehr durch diesen inneren Konflikt definieren. Und ein innerer Konflikt entsteht halt nur, wenn in diesem Charakter mindestens 2 Persönlichkeitsmerkmale sind, die irgendwann mal nicht zur selben Handlung führen würden. Dann entsteht ein innerer Konflikt.
Gehen wir nochmal zurück zu deiner Geschichte. Du hast gesagt, bei dir ist Rassismus ein großes Thema, bei dir sind Zwerge ein großes Thema und andersartige Wesen. Gib uns ein bisschen einen Einblick in die Welt, wo diese Handlung stattfindet.
Die Welt an sich, also da bewegen wir uns erst wieder kurz. Die meiste Fantasy, die man heutzutage kennt, ist ja klassisch Mittelalter-Fantasy. Meine Welt ist tatsächlich eher Renaissance-Fantasy. Was meine ich damit? Sie ist, wenn man es jetzt mit einer realen Epoche vergleichen würde, von der Technologie- und Gesellschaftsstruktur ungefähr 16. bis 17. Jahrhundert angelehnt. Zeitpunkt des 30-jährigen Krieges. Was heißt das? Es gibt schon Schwarzpulverwaffen. Die schwere Kavallerie ist noch vorhanden, wird aber immer weniger präsent, weil einfach neue Waffentechnologie sie ablöst. Es gibt Steampunk-Elemente, die mit einfließen, so à la Leonardo da Vinci. Das heißt, es ist nicht so diese klassische Mittelerde-Fantasy-Welt, wie wir sie kennen. Warum habe ich mich für diese Epoche entschieden? A, weil ich ein Historie-Nerd bin und diese Epoche einfach saugeil finde. Und B, weil ich versuche, in meiner Fantasy-Welt etwas aufzugreifen, was natürlich im 30-jährigen Krieg auch ein Riesenthema war, nämlich ein Glaubenskrieg. Meine Fantasy-Welt ist, oder der Hauptschauplatz der Bücher, es gibt noch ein paar Länder drumherum, ist das Kaiserreich in meiner Welt. Das Kaiserreich ist eben angelehnt ans Heilige Römische Reich Deutschland zu unserer Zeit des 30-jährigen Krieges und ist auf dem Kontinent, auf dem die Haupthandlung spielt, die dominanteste Nation. Sie ist sehr religiös. Es gibt eine Kirche, die an drei Götter glaubt und diese Kirche sagt, alles, was magisch ist, also Zauberer, und alles, was kein Mensch ist, hat im Endeffekt auf dem Scheiterhaufen zu landen, weil es unrein. Die Götter verbieten es. Warum, erfährt man im Buch, möchte ich jetzt nicht zu näher drauf eingehen. Es ist aber so, dass sich eine Protestantenbewegung gebildet hat, das sind wir jetzt auch wieder beim 30-jährigen Krieg, die sagen, das war die letzten 1000 Jahre, das Kaiserreich gibt es seit ungefähr 1000 Jahren. Cool, weil Kaiserreich ist aus verschiedenen Nationen entstanden und sie brauchten einen gemeinsamen Feind quasi, um sich zu einen, so legen die das aus. Aber für den Fortschritt, für die Zukunft ist dieser Glaube auf diese Art und Weise nicht mehr praktizierbar. Das heißt sich, das geht nicht mehr. Die Kirche sagt, ist uns wurscht, jeder, der anders denkt, ist ein Ketzer und landet auf einem Scheiterhaufen. Und daraus entsteht dieser Konflikt. Es gibt quasi eine Gruppe von Menschen, die sagen, hey, so kann es nicht weitergehen. Es gibt eine Gruppe von Menschen, die sagt, nee, so muss das weitergehen. Und zeitgleich gibt es dann noch die Betroffenen, die sagen, hallo, wir hätten gern auch was zu sagen. Wir Zwerge sind nicht alle scheiße. Und daraus entbrennt halt dieser gesellschaftliche Konflikt, der sich halt natürlich dann in Schlachtenkriege, politische Unruhen, Attentate, Intrigen, wie man es halt aus Fantasy kennt, entwickelt. Und ist halt eben ein Glaubenskrieg bis zu einem gewissen Grad. Und da ist halt der 30-jährige Krieg mit Protestanten gegen Katholizismus eine große Inspirationsquelle. Gleichzeitig habe ich das auch gewählt wegen der Technologie, weil der 30-jährige Krieg auch nicht nur, aber halt diese Ära bezeichnet war eben für dieses Aussterben der alten, fast mittelalterlichen Schlachttaktiken und Einführung oder Durchsetzung der Schwarzpulverwaffen und der modernen Kriegsführung. Man braucht sich nur anschauen, zu Anfang des 30-jährigen Krieges war eine Tertio, also die damalige Schlachtordnung, 2 Drittel Pikeniere, 1 Drittel Musketenschützen. Am Ende war es genau umgekehrt, 2 Drittel Musketenschützen, 1 Drittel Pikeniere. Also da merkt man einfach, da hat sich was getan in der Technologie. Und das finde ich als Thema spannend, weil es hat das übergelegene Thema in meinem Buch, nämlich auch alte Ansichten versus neue Tradition versus Fortschritt, alter Glaube versus neue Auslegung des Glaubens, alte Technologie versus neue Technologie, alte Kriegsführung versus, es ist halt so dieses alt versus neue Thema, was sich irgendwie immer permanent durchzieht. Und daher fand ich dann diese Ära auch als Inspiration ganz cool.
Ich habe das gar nicht so im Schirm gehabt, dass das so einen markanten Einschnitt gegeben hat damals, zu dem Zeitpunkt. Das eher ein bisschen fließender in Erinnerung. Aber wie gesagt, bei mir ist das, die Schulbildung, was das betrifft, schon etwas her. Und ich habe diese Epoche nie so auf dem Schirm gehabt.
Nein, es war tatsächlich, also ich habe mich für die Recherche für das Buch sehr viel mit dem, ich meine, ich bin jetzt kein Geschichtsprofessor, also wenn jemand mehr Informationen hat, bitte berichtigt mich. Aber ich habe ganz viel Dokumentation angeschaut, Bücher dazu gelesen, also so von Osprey gibt es ein paar coole Bücher auf Englisch, die das aufgreifen, die auch die Ausrüstung von Soldaten quasi zu der jeweiligen Epoche oder zur jeweiligen Zeit des 30-jährigen Krieges auch zeigen. Am Anfang war es so ausgerüstet, am Ende war es so ausgerüstet. Am Anfang war Rüstung noch viel mehr Thema, am Ende fast gar nicht mehr. Weil die Musketen am Anfang, also das ist ja auch eine sehr weit verbreiteter Irrglaube, denn sehr viele Leute haben, die sagen, ja, Schwarzpulverwaffen sind rüstungsbrechend. Nein, die ersten Schwarzpulverwaffen sind durch Plattenrüstungen nicht durchgekommen. Plattenrüstungen waren kugelsicher. Erst gegen Ende des 30-jährigen Krieges gab es die ersten Schusswaffen, die weit verbreitet rüstungsdurchdringend waren. Und darum hat man gegen Ende fast keine Rüstung mehr getragen. Was natürlich dann die schwere Kavallerie hoch zu Ross irgendwann obsolet gemacht hat. Weil wenn man Rüstung nichts mehr bringt, weil alle Schusswaffen Rüstung durchdringen, wo soll ich noch eine schwere Rüstung tragen? Ganz Europa hat gebrannt. Jedes Land in Europa war mit jedem anderen Land irgendwann mal im Krieg. Da haben die einfach so viel wie immer bei Kriegen in Waffentechnologie investiert und geschaut, wie kann ich den anderen voraus sein, dass sich da einfach so viel entwickelt hat, dass das so diese Kehrtwende in der Technologie gemacht hat, was vorher nicht so krass war. Zumindest laut der Quellen, die ich jetzt habe. Wie gesagt, ich habe es nicht studiert. Vielleicht irre ich mich auch.
Ah, interessant. Und wie hast du dann den Rest hinein platziert? Zwerge und Co.?
Genau, Zwerge und Co. habe ich so hineinplatziert. Zwerge sind Teil des Kaiserreichs. Sie leben im Kaiserreich. Das Kaiserreich hat expandiert und hat ein Zwergenkönigreich annektiert. Das ist noch vor dem ersten Buch passiert. Also genau genommen 200 Jahre vor dem ersten Buch. Und Zwerge leben als Bürger zweiter Klasse im Kaiserreich. Sie werden ausgebeutet. Ungefähr so wie, ja, Afroamerikaner 1890 in USA. So ungefähr ist deren Situation am Anfang des Buches. Es gibt eben Leute, die sagen, hey, wir müssen mehr für die Zwerge tun. Die Zwerge, die natürlich sagen, hey, wir hätten gern auch mehr Mitspracherecht. Und gleichzeitig die Kirche, die sagt, nein, kein Mensch. Eigentlich gehört auf den Scheiterhaufen, bei Zwerge drücken wir noch ein Auge zu und Ork töten wir, sobald wir ihn sehen. Hat den Grund, warum überhaupt Rassismus thematisieren, weil Rassismus, finde ich, so ein Markenzeichen der Fantasy ist, über das so viele Leute hinwegschauen und es leider Gottes nicht kritisch aufgreifen. Es fängt schon bei Herr der Ringe an. Die eine Rasse ist gut, die andere Rasse ist per se böse. Bei D&D, die eine Rasse ist Tendenz Lawful Evil, die andere Rasse ist Tendenz dahin. Die eine Rasse wird als gut angesehen, die andere als böse. Es ist permanent Thema, wobei mittlerweile kann man ja darüber streiten, ob es überhaupt Rassen sind oder Völker oder wie auch immer. Aber da sollen Biologen sich drüber diskutieren. Es wird der Begriff Race oder Rasse verwendet, zumindest in den Regelwerken. Zumindest im Englischsprachigen, ich glaube im Deutschen sagt man mittlerweile Volk.
Ja, es ist aber nur noch jetzt so. Also ich glaube, mit der nächsten Iteration von D&D 5 wird es auch anderwertig, glaube ich, im Englischen oder so. Sie werden sie da.
Ja, es ist im Wandel, aber zumindest wie ich damit in Berührung gekommen bin, war tatsächlich der Begriff Rasse noch verwendet. Cool, dass sie jetzt mittlerweile da ein bisschen kritischer hinterfragen und vielleicht auch reframen. Aber Fakt ist, es ist seitdem es Fantasy gibt, gibt es diese Unterteilung zwischen gute Rassen, schlechte Rassen oder gute Völker, böse Völker. Und das wird immer verwendet. Und ich wollte mit diesem Klischee ein bisschen brechen und wollte sagen, ja, wir haben hier Orks, die von den Menschen als böse angesehen werden. Und aus Menschensicht vielleicht teilweise sogar logischerweise als böse angesehen werden, weil wir ganz viel im Krieg mit denen sind. Die aber, wir haben eine der wichtigen Figuren in diesem Buch, ist selber ein Ork, der natürlich sagt, nee, die Menschen sind die Bösen, aus ihrer Sicht. Und wo ich sage, ich greife einerseits dieses Klischee des bösen Ork auf, weil viele Leute in dieser Welt daran glauben und das so sehen, versuche aber auf die Metaebene zu gehen und sagen, nee, aber die Orks sagen dasselbe über die Menschen, weil die Menschen ständig im Krieg mit den Orks sind. Wo wir wieder bei dem Thema sind, das ist dann alles eine Frage des Blickwinkels. Und zeitgleich auch, und das ist der andere Hintergrund gewesen, warum ich überhaupt mit diesen Büchern begonnen habe zu schreiben. Ich bin eben nicht nur großer Fantasy-Fan, sondern wie wir eben am Anfang geklärt haben, auch ein großer Science-Fiction-Fan. Und ich bin ein großer Fan von auch klassischer Science-Fiction. Ich sage da jetzt Brave New World oder 1984 und so weiter. Oder Stanislaus Lem, Futurologischer Kongress, wo man sagt, Sci-Fi hat sich früher, heute auch noch, aber gerade diese klassische Sci-Fi hat sich getraut, gesellschaftskritisch zu sein. Da ging es immer um Themen, die damals oder vielleicht auch heute noch relevant sind und wo sie eine Dystopie oder eine Zukunft gezeigt haben, in die sich das entwickeln kann, wenn man nicht aufpasst. Warum ist Sci-Fi dafür geeignet? A, kann ich eine Zukunftsvision zeigen? Hey Leute, wenn man nicht aufpasst, dann wird so. Oder vielleicht wird so. Und B, und das kann Fantasy auch, ich kann etwas kritisieren mit Metaphern. ohne realen Personen, Persönlichkeiten, Parteien, Institutionen tatsächlich auf die Füße zu treten. Wenn ich jetzt eine reale Kirche, eine reale Person kritisiere, bin ich als Autor sehr schnell in einer Klage. In Fantasy oder Sci-Fi habe ich die Freiheit, eine Institution zu erfinden, die, wenn man es zwischen den Zeilen liest, vielleicht an eine andere Institution erinnert und da etwas kritisieren kann, ohne diese Institution direkt zu kritisieren und somit eine Klage zu riskieren. Und das muss man einfach sagen, wenn man da nicht aufpasst, ist man da ganz schnell. Ach ja, das kann man einfach nicht stemmen. Und da ist Sci-Fi und Fantasy, finde ich, immer schon cool gewesen, um einfach kritisch Dinge anzugreifen. Und darum habe ich auch den Rassismus und den Glauben aufgegriffen, weil der uns einfach heute auch betrifft. Rassismus ist nach wie vor auch in Österreich ein Riesenthema. Flüchtlingswelle 2015, bis heute ein Riesenthema. Leider Gottes ist immer noch Rassismus Thema. Genauso glaube ich bin, das sage ich jetzt gleich mal weg, auch wenn ich vielleicht gewissen Leuten damit auf den Kopf stoße, ich bin Atheist, ich habe ein Problem damit, wenn Religion Gesetze schreibt. Was jeder zu Hause glaubt, ist mir scheißegal, aber Religion hat nicht in die Gesetzgebung mit einzufließen, tut es aber teilweise immer noch. Bestes Beispiel Bayern, dass gewisse religiöse Feiertage, da dürfen gewisse Filme nicht gezeigt werden, weil die katholische Kirche dagegen ist. Warum ist so etwas in einem Gesetz, in einem Land, in dem Kirche und Staat getrennt sein soll? Und das versuche ich halt auch in meinen Büchern kritisch aufzugreifen. Hey, Religion hat positive Aspekte, das verstehe ich, auch wenn ich selber nicht gläubig bin. Aber institutionalisierte Religion mit Macht dahinter, wo es dann um politische Macht auch geht, kann sehr schnell gefährlich werden.
Du hast gesagt, das ist ein Sechsteiler oder es wird ein Sechsteiler. Der fünfte Band ist in Arbeit, sechste Teil ist noch in deinem Hirn, so nach dem Motto. Wie schaut es jetzt storytechnisch aus? Du hast gesagt, es gibt einen Ork, der eine wesentliche Rolle spielt. Gibt es da irgendwas, was initial, wo du sagen kannst, okay, die und die und die handelnde Personen geht's? Gibt's? Das ist ungefähr so der Start, die Startintention oder um das geht's?
Also es ist so, 6 Bücher sind aufgeteilt auf 2x3. Die ersten 3 Bücher, Eisenheim, Ostheim, das sind die beiden, die schon veröffentlicht sind, und Nordlande, das ist der dritte, der nächstes Jahr auskommt, sind zum Teil standalone. Man muss jetzt nicht Eisenheim gelesen haben, um die Story von Ostheim zu verstehen. Es kommen Charaktere wieder, die in Eisenheim schon eine Rolle gespielt haben. Und Charaktere erinnern sich vielleicht an Momente, die für Eisenheim dann ein Spoiler sind, wenn ich Ostheim zuerst lese. Dann spoilere ich mir gewisse Momente aus Eisenheim. Aber ich muss Eisenheim nicht gelesen haben, um den Plot von Ostheim zu verstehen. Dasselbe gilt für Nordlande. Die 3 sind so gesehen in sich geschlossene Plots, die alle 3 einen Anstoß geben für einen anderen Konflikt, der dann im aktuell, also Band 4, 5, 6, das wird wirklich eine klassische Trilogie, das ist eine Story über 3 Büchern, wo dann ein Krieg entbrennt aufgrund, soweit kann ich spoilern, wo ein Krieg entbrennen wird, der in den 3 Büchern sehr groß ist, und der Krieg entbrennt aufgrund von Ereignissen, die in den ersten 3 Büchern passieren. Aber die ersten 3 Bücher sind so gesehen eigentlich abgeschlossene Geschichten. Oder halb abgeschlossen. Es gibt einen Hauptplot, der wird in den einzelnen Büchern abgeschlossen. Es gibt ein paar Nebenplots, die sind offen, weil die werden dann wichtig in der Trilogie. Es gibt 4 Charaktere, die in allen 6 Büchern in verschiedenster Form vorkommen. Und es gibt sonst immer mal wieder Nebencharaktere, die für den einzelnen Band relevant sind. Aber dann für die größere Geschichte nicht mehr so eine Rolle spielen. Anfangen tut Eisenheim damit, dass die Ork-Schamanin Gorsa eine Vision erhält von ihren Annengeistern, dass eben etwas passieren wird und sie deswegen mit den Menschen, die erbitterte Feinde ihres Volkes sind, einen Frieden aushandeln muss. Und damit fängt es an. Und das geht es unter anderem auch in Eisenheim, dass die Orks versuchen, Frieden auszuhandeln, die Menschen dagegen sind oder halt ein Konflikt dadurch entsteht und zeitgleich die Menschen in den Kaiserreich der Menschen, die Zwerge versuchen, auch mehr Rechte zu bekommen. Damit fängt es an. Und das entwickelt sich dann. Eine wichtige Figur ist auch Clara Gemmingen. Das ist eine Inquisitorin der Kirche, die man halt als Hardlinerin kennenlernt, die gegen Gleichberechtigung ist der Zwerge, die gegen Hinterfragen der Kirche ist. Und die kommt in 5 der 6 Büchern vor, tatsächlich, soweit kann ich spoilern, und nimmt eine sehr große Rolle ein und macht eine interessante Entwicklung auch durch. Aber das sind halt so, also zum Beispiel Charaktere, die wir haben, sind eben Clara, die eine Inquisitorin ist, die halt quasi pro Rassismus ist, pro Unterdrückung, pro Kirche über alles. dann Gorsa, die sagt, hey, Friede, die Völker müssen Frieden schließen. Dann haben wir einen Felix Schmidt, das ist ein Technikus und Gelehrter, der sagt, naja, die ganze Gesellschaft über den Haufen werfen können wir auch nicht. Also der quasi ein, wie sage ich jetzt mal, gemäßigter Linker vielleicht ist, der sagt so, ja, die Zwerge brauchen mehr Rechte, aber langsam angepasst und wir müssen es gut machen. Dann haben wir Leute, die halt voll auf radikal sind und nein, wir müssen die ganze Gesellschaft umwerfen und so. Also man hat wirklich verschiedene Blickwinkel.
Okay, gehen wir ein bisschen in eine andere Richtung, und zwar ein bisschen so in Richtung Autoren sein. Du hast gesagt, du hast das im Prinzip ja eigentlich dann schon durchgeplant, wie, wann, wo was passieren sollte. Das heißt, du bist eher, wenn man das so klassischerweise stilisiert, ja dann nicht ein entdeckender Schreiber, sondern eher der planende Schreiber. Mhm. Das heißt, du hast am Anfang einmal so die Geschichte fixiert für dich von Anfang bis zum Schluss, mehr oder weniger mit den Höhepunkten, und handelst dich, wie man so schön sagt, oder hangelst dich im Umgangssprachlichen, von einer Sequenz zur nächsten. Habe ich das so richtig verstanden?
Ja, also ich habe tatsächlich, bevor ich Eisenheim geschrieben habe, für alle 6 Bücher aufgeschrieben, erstes Buch, Kapitel 1 passiert das, Kapitel 2 passiert das, Kapitel 3 das, und das habe ich für alle 6 Bücher.
Und wie lang war da der Prozess dafür, so von der Überlegung her, bis hin zur ersten Struktur, wo du sagst, okay, gut?
Das ist, finde ich, eine sehr schwer zu beantwortende Frage aus mehreren Gründen. Wann habe ich wirklich das erste Mal dran gedacht, kann ich nicht mehr sagen, wann mir das erste Mal die Idee für so etwas gekommen ist. Ich habe davor schon geschrieben, ich schreibe seitdem ich 12 bin, Bücher und Kurzgeschichten. Eisenheim, oder das ist halt jetzt die erste, wo ich sage, das hat eine Qualität, mit der kann ich veröffentlichen. Das ist so, wie wenn man Gitarre spielen lernt, die ersten Songs, die man selber komponiert, sind Müll. Man muss mal ein gewisses Niveau erreichen, ein gewisses Skillset erreichen, etc. Ist beim Schreiben nichts anderes. Übung, 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 Übung macht den Meister. Einfach nicht aufhören, weiter tun. Irgendwann ist man mal auf ein Niveau, das veröffentlichungswürdig ist. Wann das ist, muss jeder für sich selber entscheiden. Ich habe da auch Ideen von alten Werken recycelt, so ehrlich bin ich. Ich habe da Werke geschrieben, die werden nie veröffentlicht, weil die einfach ja uninteressant sind aus der Sicht. Ich habe da einzelne Charaktere von der Idee her recycelt, vielleicht dann noch ein bisschen angepasst oder so. Das heißt, darum sage ich ja, wann das wirklich angefangen hat, ist schwierig. Auch das Worldbuilding. Ich habe parallel natürlich das Worldbuilding betrieben mit verschiedenen Tools auch. Ich habe zum Beispiel in Carnet.com die Pro-Version, mit der ich Weltkarten designen kann und Landkarten. Die Karten im Buch sind von mir selbst designt mit diesem Programm, wo ich natürlich das auch angefangen habe und da auch Ideen von anderen Büchern vielleicht schon übernommen habe, wieder abgeändert habe, recycelt habe, verworfen habe. Also das ist so ein fließender und schleichender Prozess gewesen. Ich traue mir es wirklich nicht sagen. Ich kann es nicht eingrenzen.
Wann hast du dann im Endeffekt das erste Buch ist verlegen lassen? Also publiziert?
2020. Es war im Dezember 2020 ist das erst rausgekommen aus Eisenheim.
Okay, du hast gesagt, Inkarnate nutzt du generell für die Karten, und ich finde das Programm, ich habe das letztens mal angeschaut, sehr, sehr cool, weil man relativ schnell und einfach zum...
Genau, also ich empfehle es auch für jeden am 17. Dezember 2020, ich habe gerade nachgeschaut, ist Eisenheim veröffentlicht worden. Ich empfehle das Programm auch für Leute, die Pen and Paper machen. Du kannst auch Battlemaps damit erstellen. Es ist super geil, es ist super easy. Man sitzt sich eine halbe Stunde bis Stunde hin und beherrscht das Programm. Es ist wirklich, die Hürde hineinzukommen ist gering. Ich habe die Pro-Version, weil bei der Pro-Version ist halt die Commercial-Lizenz dabei. Also ich darf dann die Karten auch verkaufen. Und dadurch, dass ich es im Buch abgedruckt habe und für das Buch Geld verlange, brauche ich die Commercial-Lizenz. Die kostet, glaube ich, 20 Euro im Jahr. Also das ist auch überschaubar. Oder 30 Euro, irgendwas zwischen 20 und 30 Euro im Jahr.
Gehen wir nochmal zurück. Du hast gesagt, du hast alle Bücher geplant, kapitelweise von bis. Was hast du da genutzt? Hast du da Excel genutzt oder hast du irgendwas anderes genutzt? Rein von den Werkzeugen. Mit Word?
Ja, beziehungsweise nicht mal Word, sondern OpenOffice. Ich habe OpenOffice überall. Und ich habe für jedes einzelne Buch ein eigenes Dokument, wo auf einer Seite, also ich unterteile meine Bücher, das sind wir jetzt in der Literatur drinnen, ich verwende bei der Dramaturgie die 5-Akt-Struktur. Weil ich die sehr ansprechend finde. Und alle 6 Bücher werden in der 5-Akt-Struktur geschrieben. Das habe ich für diese Reihe so geplant. Und jeder Akt ist nochmal in 5 Kapitel unterteilt und jedes Kapitel ist nochmal in 2 unterschiedlichen Blickwinkel unterteilt. Und ich habe quasi für jedes Buch ein Dokument, von dem eine Seite immer ein Akt mit 5 Kapiteln ist. Und das habe ich so als Gerüst hergenommen.
wenn du die fertigen Dokumente im Verlag weiterschickst, reicht es aus als PDF und das passt du es oder musst du noch irgendwelche Standards einhalten?
Nein, tatsächlich schicke ich gleich in der richtigen Formatierung. Also ich habe mir das Format runtergeben lassen, was dann Seitenanzahl, also Seitengröße ist, Zeilenanzahl, welcher Fonds, also jeder Verlag, in meinem Fall ist es Books on Demand, Self-Publishing Verlag, druckt nur gewisse Fonts. Und da steht halt genau dabei, wenn du jetzt normales Taschenbuchformat haben willst in der Größe x mal x, ungefähr die Zeilenanzahl, die und die Fonts gibt es zur Auswahl in der und der Größe. Und so schreibe ich tatsächlich schon das Buch. Das heißt, ich schreibe es nicht in A4, ich schreibe es schon in der richtigen Formatierung, weil das hilft mir auch, ungefähr zu erahnen, wie lange wird das. Wenn ich jetzt ein Buch habe mit 100 A4 Seiten, wie viel ist das dann im Taschenbuch? Für mich als Autor, wenn ich das gleich in der richtigen Formatierung habe, ich sehe, okay, ich bin jetzt bei Seite 500, weiß ich, ja, okay, kann ich mehr damit anfangen, aber gibt es verschiedene Herangehensweisen. Ich mache einfach gleich im entsprechenden Format. Hilft mir einfach mehr. Und macht natürlich dann auch so Sachen wie Seitenumbrüche und so weiter einfacher. Eben Fonds ist eh auch vorgegeben und Anzahl, also Größe und Zeilenanzahl. Fonds ist auch so ein Thema, was ich auch gleich jungen Autorinnen empfehlen kann, ist, schaut euch gleich mal an, welche Fonds drucken, welche Verlage, welche Fonds sind lizenzfrei. Welche Fonts sind nur lizenzfrei, wenn sie für eine private Benutzung sind? Und auch wenn ihr zum Beispiel für Cover oder dergleichen Fonts haben wollt, schaut, dass ihr die Commercial License habt oder jemanden habt, der auch kommerziell lizenzfrei ist. Fontscroll ist da mein To-Go für coole Fonts für Cover und so weiter. Das sind halt alles Dinge, um die man sich vorher nie Gedanken gemacht hat. Das ist erst interessant, wenn man dann verlegt und dann so, hey, scheiße, ich darf ja nicht einfach jede Textart nehmen und auch nicht jede Textart, die in Microsoft Word drinnen ist, ist für Commercial License freigegeben.
Mhm. Oder was noch besser ist, ich kann nicht einfach ein Bild vom Internet runterladen und das verwenden.
Ja gut, ich hoffe, so weit sind wir schon. Alles, was ich mit meinem Buch veröffentliche, für das ich Geld verlange, muss ich entweder die Lizenz haben oder es muss lizenzfrei sein. Alles andere ist illegal. Und ich meine, klar, wo kein Kläger, da kein Richter. Wenn ich jetzt nur 5 Bücher verkaufe und ein unbekannter Autor bin, wird wahrscheinlich niemand auffallen. Aber ich gehe mal davon aus, jeder, der Bücher veröffentlicht, hofft doch irgendwie ein bisschen die an den Mann und an die Frau zu bringen und vielleicht sich einen Namen bis zu einem gewissen Grad aufzubauen. Und das soll man dann professionell machen. Und da gehört dazu, ich gebe nur Sachen raus, wofür ich die Lizenz habe oder die lizenzfrei sind. Und Cover sowieso. Leute, lasst euch ein Cover machen. Erstens unterstützt, wenn ihr es könnt, zeichnet es euch selber, wenn ihr es wirklich gut könnt. Also irgendwas, es gibt auch Leute, die dann, sorry, wenn ich das sage, ein Cover hinzeichnen, das, weiß ich nicht, ich mit 8 Jahren besser gemacht hätte. Das Cover ist, wenn ihr Bücher verkaufen wollt, das A und O. Das heißt zwar immer, du sollst dein Buch nicht nach dem Einband beurteilen, aber das stimmt nicht. Cover ist das, was die Leute zuerst sehen. Und aufgrund eines Covers entscheidet sich, ob die Leute das Buch überhaupt in die Hand nehmen. Da haben sie es noch nicht gekauft, da geht es nur darum, nehme ich es in die Hand, lese mal den Klappentext durch und überlege es zu kaufen. Wenn das Cover nicht überzeugt, wird es nicht mal in die Hand genommen. Und daher, Leute, spart nicht beim Cover. Absolut nicht. Das ist der falsche Ort, an dem ihr spart.
Wenn jetzt jemand sagt und nicht jetzt schon verzweifelt im Sinne von ich muss auf das aufpassen und so weiter, ich habe eine Geschichte in der Schublade, ich möchte das an den Mann bzw. an die Frau bringen, auf was soll man aufpassen, beziehungsweise welche Tipps kannst du noch geben, wo du sagst, okay, das sind Hürden, wo du selbst Schwierigkeiten gehabt hast oder wo man vermutlich drüber stolpern würde, wenn man sie nicht kennt?
Redet mit den Leuten und gebt es vorab Leuten zum Lesen, ganz wichtig. Ich habe eine Lektorin, die Raffaella Fühlinger, eine gute Freundin von mir, die das freiberuflich macht, nebenberuflich und für mich sehr gut macht. Die schaut sich aber in erster Linie Formulierungen an und Rechtschreibfehler, Grammatikfehler, solche Sachen, wo man selber betriebsblind wird. Ich habe ein Buch, bevor ich es veröffentliche, an die 100-mal gelesen. Ich lese irgendwann über meine Fehler drüber. Das kennt eh jeder. Lektorat, wichtig. Viel wichtiger aber auch noch, ich meine, das Lektorat ist fürs Veröffentlichen natürlich wichtig, aber das macht, wenn ihr nicht im Self-Publishing seid, sondern in einem ernsthaften Verlag seid, dann macht das im Normalfall der Verlag und wenn nicht, ist das eine Red Flag, auf die ihr schauen solltet? Weil dafür ist ein Verlag da. Für Lektorat und Marketing, auch für alles andere braucht ihr keinen Verlag. Ist TestleserInnen. Ich habe zwischen 3 und 5 TestleserInnen Minimum pro Buch, denen ich ein quasi Vorab-Exemplar, bevor es überhaupt in den Druck geht, gebe und denen ich das lesen lasse und die mir Feedback zur Story geben. Warum? Für mich macht das alles Sinn. ich habe alle wichtigen Informationen in meinem Kopf, sind aber alle wichtigen Informationen, dass der Plot einen Sinn gibt, auch so niedergeschrieben, dass es jemand versteht, der das nicht im Kopf hat. Das ist ganz, ganz wichtig. Und diese Frage könnt ihr euch selber nicht beantworten, weil ihr die notwendigen Informationen ja im Kopf habt. Für euch ergibt es immer einen Sinn. Natürlich handelt der jetzt so, weil warum sollte er anders handeln? Aber für jemanden, der das nicht im Schädel hat, schaut die Sache ganz anders aus. Da ist es wichtig, je mehr Meinungen ihr einholt, desto besser, weil die Leute euch dann sagen können, komplett non-biased, hey, ich habe nicht verstanden, warum hat denn der das oder das gemacht oder warum ist denn das oder das passiert, das schließt sich mir nicht ganz. Wenn ihr das jetzt bei 10 Testleserinnen von einer hört und bei 9, die sagen, nee, passt schon, könnt ihr euch denken, okay, passt, kann man ungefähr so lassen. Wenn aber von 10 Testleserinnen 9 sagen, sie verstehen das nicht, ist der Moment, wo ich mal als Autor Gedanken machen sollte, vielleicht fehlt da noch eine Information, die der Leser braucht oder die Leserin braucht, damit das Sinn ergibt. Und das ist ganz wichtig. Und eben, organisiert euch ein gutes Cover. Ich habe KünstlerInnen, mit denen ich immer wieder in Gespräch bin, die ich anschreibe, entlohnt KünstlerInnen entsprechend. Das kostet Geld. Nicht so viel, wie man sich vielleicht am Anfang denkt, aber es kostet Geld. Ihr müsst ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Dafür bekommt ihr geniale Cover. Also ich bin mit den beiden Cover für meine Bücher mehr als zufrieden. Verlinkt, also Credit, dem Credit gebührt. Ich habe auch beide KünstlerInnen im Buch drinnen erwähnt, von wem die Cover sind. Ganz wichtig. Und wenn ihr das richtig machen lasst, also ich habe beide meine Covers sind quasi, ich weiß jetzt nicht, wie der Fachterminus ist, sie sind quasi eine Art Vektorgrafik. Es ist scheißegal, ob ich das jetzt als Rollup mache, als Banner oder für ein Buchformat. Es ist so skaliert, dass es immer in der gleichen Qualität von der Auflösung ist. Und das ist auch wichtig, weil es ist schön, wenn ihr sagt, okay, das Cover hat das und das Format und dann macht ihr euch dafür ein Artwork. Und dann kommt er irgendwann mal auf die Idee, so wie ich jetzt, der jetzt plötzlich bei Messe ist, auf Messen liest, ob der sich nie gekommen wäre, dass ich das jemals mache, habe ich damals einfach nicht am Schirm gehabt. Natürlich mache ich es, ist geil, aber ich habe es damals nicht am Schirm gehabt, dass das passieren könnte. Und jetzt bin ich natürlich am Überlegen, mache ich mir vielleicht ein oder zwei Roll-Ups für meinen Messestand, wo ich vielleicht mein Cover dann raufhaue. Hätte ich das damals nicht von professionellen Artworks machen lassen, hätte ich jetzt ein Problem. Dann müsste ich das nachbearbeiten lassen. Das kostet wieder Schweine viel Geld. Daher spart nicht beim Cover.
Dem kann ich nur zustimmen. Ein gutes Cover bzw. ein gutes Logo ist sehr viel Geld wert und muss nicht immer sehr viel Geld kosten. Aber Vektorgrafiken sind sehr gut, speziell im Punkto ja, Rollup, lebensrettend natürlich. Aber auch für Homepage und ähnliche Auftritte ganz, ganz essentiell wichtiger.
Und da auch ganz wirklich noch kurz einschließen kann, wegen ist viel Geld wert, aber muss nicht viel Geld kosten. Leute, unterstützt aufstrebende KünstlerInnen. Es gibt so viele aufstrebende KünstlerInnen, die gerade versuchen, sich einen Namen zu machen, die im Digital Artist Bereich, die genialsten sind, die teilweise noch nicht so viel Kohle verlangen. Das heißt auch für jemand, der gerade selber vielleicht knapp bei Kasse ist und selbst verlagen will, weil es immer auch ein Unterschied, ob ich jetzt 200 Euro für ein Cover zahlen muss oder 2000 Euro und die euch das dann wirklich genial hinzaubern, aber Credit, wenn Credit gebührt, verlinkt die Leute. Also ich habe auf meiner Facebook-Seite die Leute, die KünstlerInnen verlinkt, wie ich die Cover-Reveals habe. Ich habe auch Werbung für die gemacht und gesagt, hey Leute, die haben mir das Cover gemacht, saugeil, schaut die mal an, weil wir sind alle Künstler und KünstlerInnen, Mundpropaganda oder Werbung ist wichtig, wenn ihr zusammenarbeitet mit anderen, Credit, wenn Credit gebührt.
Dann sage ich nochmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich sage nochmal herzlichen Dank für die Gelegenheit, für die Chance, hier reden zu dürfen und hoffe, dass wir uns spätestens nächstes Jahr bei der FantasyCon wieder persönlich sehen, vielleicht auch schon vorher.
Das werden wir auf alle Fälle zusammenbringen, ja. Danke dir.
Danke und schönen Abend noch.